Hey, willkommen zu CT Uplink. Heute geht es um die digitalen Assistenten mit Cortana, Siri und Co. Außerdem werden wir nochmal über den Kampf zwischen Intel und AMD sprechen. Da gibt es nämlich neue Modelle. Und wir sprechen über Blade Runner, denn Achim hat sich den Film angeguckt.
Da gibt es auch neue Modelle.
CT Uplink.
Alexa, hallo.
Andersrum.
Stimmt.
Hallo.
Aber sind wir hier trotzdem. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr wurdet schon begrüßt, ganz professionell hier und voll maschinell und total automatisch. Das ist der neue Moderator hier. Wir sind bald alle weg, Achim, ne? Wir werden nicht mehr gebraucht. Das läuft nämlich alles jetzt über Siri und Alexa und Cortana, wahrscheinlich die nächsten Sendungen. Wir werden heute über die CT sprechen und nicht irgendeine CT, sondern die 22, die blaue, die druckfrische. Und da haben wir das Titelthema drin und deswegen bist du da, Jo.
Genau.
Du hast das mitgebracht, du hast dir die digitalen Assistenten mit ein paar Kollegen nochmal angeguckt, was man damit machen kann, was man nicht damit machen kann und wie sie reagieren, wenn man was sagt. Du bist auch aus einem bestimmten Grund hier, du hast nämlich auch ein Thema mitgebracht, nämlich?
Genau. Ja, den neuen Core i8000 von Intel, also hier auf einem eigentlich bekannt aussehenden Mainboard, der jetzt AMD wieder die Hölle heiß machen soll, also dem AMD Ryzen.
Und den Mann, den ihr gerade gehört habt, das ist Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort.
Hallo.
Das ist witzig, nämlich dein Kollege war nämlich vor ein paar Wochen auch noch hier, vor meinem Urlaub. Und da haben wir genau über dasselbe gesprochen, aber da war der Tenor, glaube ich, wieder ein
umgekehrt.
Ganz anderer.
Genau.
Ja, also es geht hin und her und mal gucken, was wir heute rausfinden, welcher gerade die Nase vorn hat, ob Intel oder AMD. Ja, und Achim dürfte sich den Blade Runner-Film angucken, den neuen. Und du bist ja sowieso ein bisschen tiefer in der Materie drin als manch anderer. Du hast nämlich auch das dazugehörige Buch gelesen, ne? Also von dem ersten Blade Runner. Habe ich das richtig
zusammengefasst? Ja, die Vorlage davon sozusagen.
Die Vorlage, okay, gut.
Oder die Anregung dazu, ja.
Wahrscheinlich ist das so, also wenn man so in der Materie drin ist, dann ist es so typisch, wenn man das Buch gelesen hat und den Film geguckt hat, dass man sich über so ein paar Sachen ärgert vielleicht.
Das hat alles überhaupt nichts miteinander zu tun und das wird völlig verunstaltet.
Also wer das Buch nicht gelesen hat, der braucht den Film gar nicht angucken.
Kann gar nicht mitreden.
Nein, aber wir hatten ja letzte Sendung schon darüber geredet, dass wir alle in diesen Film gehen, die letzte Woche in der Runde waren und dann hatten wir irgendwie die Idee zu sagen, ja, dann erzählen wir jetzt auch nochmal, wie es uns gefallen hat. Mhm. Wobei jetzt in der Runde bin ich, glaube ich, der Einzige, der ihn gesehen hat, ne?
Ja, zumindest den neuen, ja.
Aber den alten kennen ja alle bestimmt auswendig. Genau.
Darüber sprechen wir gleich, aber wir fangen damit an, womit wir angefangen haben, nämlich Alexa, Siri, Cortana und die dazugehörige Hardware und was man damit macht überhaupt. Ihr habt ein riesiges Titelthema draus gemacht. Was hat sich denn in der letzten Zeit da eigentlich getan?
Ja, es hatte sich schon im Vorfeld unserer Heftproduktion eigentlich eine ganze Menge getan. Auf der IFA wurden ganz viele Geräte vorgestellt. Und jetzt ist es uns genau in die Produktion halt auch reingegrätscht, dass die Hersteller neue Geräte auf den Markt geworfen haben. Also wir haben noch während der Produktion haben wir halt die neuen Alexa-Geräte noch mit eingebaut in den Schwerpunkt. Für die Google-Geräte war es dann zu spät. Die haben wir noch im Aktu-Teil untergebracht oder so. Aber in den Schwerpunkt haben wir die nicht mehr mit reinnehmen können. Mhm. Sind alle Hersteller dabei, ganz viele Geräte zu produzieren. Ich denke, also spätestens vor Weihnachten sind die alle da. Und da tut sich einfach
Also zusammenfassend Menge. Kann man, glaube ich, sagen, es haben jetzt alle jegliche Art von Lautsprechern vorgestellt, also zumindest Amazon und Google,
genau.
In jeder Größe und Abart, also ob du jetzt eine volle Stereoanlage quasi haben willst oder einen winzigen Puck einfach nur, den du anquatschen kannst, ne? Da ist die Auswahl jetzt eigentlich komplett so erstmal. Ne?
Ja, was so Lautsprecher betrifft sowieso, da gibt es eine riesen Auswahl, gibt es auch von Pearl, gibt es ein Gerät.
Sonos hat auch Alexa, glaube ich, integriert.
Sonos hat Alexa integriert und Google Assistant soll auch noch kommen. Also was die Lautsprecher betrifft, tut sich da ganz viel, aber ich denke, wir werden auch davon oder damit leben, dass halt ganz viele andere Geräte halt Assistenten drin haben. Also auf der IFA wurde ein Kühlschrank vorgestellt, es gibt schon so eine Designerlampe, die hat Alexa drin.
Dieser ewige smarte Kühlschrank, der uns irgendwie seit 25 Jahren auf der IFA verfolgt.
Ja, also ich denke, das wird eine Alltagstechnik früher oder später. Also man wird sich da gar nicht mehr gegen wehren können. Das ist dann einfach irgendwo drin. Das ist ja eines der wichtigen Kriterien, sowohl für Amazon als auch für Google, dass sie halt ihre Assistenten halt ja als Plattform gestaltet haben.
Und dass es dann auch so ist, dass es dann wirklich wie bei Star Trek ist, dass man sich gar nicht mehr darum kümmert, bin ich jetzt in der Nähe von dem und dem Gerät oder so, sondern einfach irgendwo in den Raum reinquatscht und irgendein Gerät fängt es dann auch
ja, auf. Ja, irgendwo in die Wohnung oder so. Also Amazon macht das ja schon länger, dass es seine Pucks, diese kleinen Echos im Dreierpack verkauft. Das ist ja ganz klar mit dem Ziel, dass die Dinger überall dann stehen und lauschen.
Ja.
Und das ist eins von den neuen Geräten. Das sieht aus wie so ein Wecker fürs Schlafzimmer. Mhm. Ne? Ob man sich das dann
ein Display, ne?
Hat doch ein Display und eine Kamera. Hm. Also ich würde es mir nicht unbedingt ins Schlafzimmer stellen, aber
manche
es
Nutzer
sieht
schon
so ein bisschen so aus, als wäre es genau dafür entworfen worden.
Ja, das war ja auch die große Diskussion bei dem Gerät hier, ne? Bei dem, wie heißt das nochmal?
Echo Show.
Das erste mit Kamera und Display, da sind ja alle Alarmglocken zumindest so bei deutschen Nutzern angegangen, weil man halt gleich Angst hat, oh, jetzt kommt die Kamera halt auch noch irgendwie mit in den Raum und überträgt die Bilder halt. Ne? Da gab es ja schon diese Diskussionen beim Audio überhaupt, ob sie jetzt die ganze Zeit mit lauschen, diese Assistenten oder nicht. Und das ist ja schon die nächste Stufe dann. Ne?
Da gab es jetzt ganz konkret so ein Fall, Google hat ja auch so kleine Lautsprecher vorgestellt und in den USA sind die offenbar schon beziehbar und da war es wohl so, dass bei einigen Geräten das auf Dauer angestellt war und diese Funktion wird wohl jetzt erstmal ausgeschaltet.
Ah ja, aber also, es muss halt erstmal auffliegen, ne, damit genau, es dann wieder geändert wird.
Ist erstmal jemand aufschwierig.
Gut, aber kommen wir mal zu den positiven Dingen. Ihr habt ja die Assistenten verglichen und nochmal angeguckt, was da überhaupt für ein Funktionsumfang dabei ist. Und kann man es sind da die drei großen, kann man erstmal sagen, ne? Also Siri, Cortana und Alexa.
Und Google Assistant.
Achso, Google Assistant natürlich noch, ja, stimmt.
Entschuldigung. Etwas ist schiefgelaufen.
Ja, da wird die Konkurrenz erwähnt und dann meldet sich Alexa gleich. Kann man die Einzelnen denn nach bestimmten Kategorien oder benennen, dass, was für Eigenschaften welche hat, was für gute Fähigkeiten, was die Schwächen sind des Einzelnen?
Kann man das irgendwie einordnen? Kann man schon. Also wir haben uns ja zum einen mal ausprobiert. Ich schalte es jetzt erstmal kurz aus, ja. Nicht, dass ich, wenn immer ich sie erwähne, dass jetzt dann irgendwas passiert.
Das passiert jetzt nur bei den Zuschauern zu Hause.
Haben sie ganz, ganz unterschiedlichen großen und Funktionsumfang. Ne? Amazon war als erster da mit Alexa, dass das geöffnet wurde, dass man da sogenannte Skills programmieren konnte. Und da gibt es halt mittlerweile in den USA 20.000 Skills, in Deutschland immerhin schon mehr als 2.700. Also Erweiterungen, die den Funktionsumfang aufpimpen sozusagen.
Kannst du da mal ein, zwei Beispiele nennen?
Ja, also online zum Beispiel. Mhm. Ne? Also kann man sich dann halt jeden Tag, ich glaube, werden 4 Nachrichten vorgelesen. Oder Telefonbuch.
Ja, oder ich habe meine To-Do-App, die ich benutze, hat so ein Skill und dann kann ich mir sagen, lies mir meine Aufgaben für heute vor und dann gibt es mehrere Dienste, die das halt schon unterstützen und dann wird das halt gleich integriert und du kannst quasi deinen bestehenden Dienst benutzen, ohne da jetzt irgendwie alles bei Amazon direkt wieder neue Dienste anzulegen oder so. Oder sowas.
Ja, und da ist halt Amazon weit vorne. Was auch dazu geführt hat, dass jetzt Microsoft eine Kooperation mit Amazon eingegangen ist. Da soll jetzt in Zukunft Alexa mit Cortana sprechen können, sodass man zum Beispiel über Alexa auf das Office zugreifen kann und umgekehrt Cortana kann dann halt die Skills zum Beispiel von Alexa verwenden.
Okay. Alexa, frag mal Cortana, ob ich die Office-Dokumente haben kann.
Also da haben sich zwei Konkurrenten eigentlich zusammengetan, ne?
Ja, offenbar auch im Kampf gegen Google. Ne? Google ist jetzt halt spät in den Markt eingestiegen, aber dann halt mit seiner Power und mit Android als Plattform. Also da gibt es 1 Milliarde Geräte, auf denen der Assistant schon laufen kann. Und jetzt haben sie halt auch noch viele Geräte fürs Wohnzimmer vorgestellt. Die holen jetzt massiv auf. Bis vor kurzem gab es noch nicht die Möglichkeit, deutschsprachige Voice Actions zu programmieren. Das gibt es jetzt seit ein paar Tagen auch.
Okay. Das heißt, also Voice Actions ist das?
Das ist das Gegenstück zu den Skills. Genau. Da gibt es auch in Englisch noch nicht so viele. Das sind so ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend jetzt. Und in Deutsch wird das dann ganz schnell kommen.
Das war ja die Diskussion auch am Anfang bei Alexa, ob sich es überhaupt durchsetzt. Also ich meine, damals war Amazon noch nicht allzu bekannt für solche Sprachassistenz-Software und ob das dann überhaupt unterstützt, weil solche solche Fähigkeiten leben ja wirklich davon, dass es dann wirklich en masse zu jeder App dann wirklich diese Funktion auch gibt. Aber es scheint ja zu funktionieren, also das Konzept Amazon, scheint ja aufzugehen.
Amazon hat den Markt von hinten aufgerollt. Ne? Mhm. Also die sind ja erst 2015 mit Echo gekommen und Alexa. Und da gab es Siri schon 4 Jahre. Und also Google Now, das war der Vorgänger von Google Assistant, gab es auch schon seit 2012. Und 2013 ist Cortana auf den Markt gekommen. Aber das ist bei den großen Softwareherstellern erstmal nur so als Betriebssystembeigabe gehandelt worden. Ne? Und die haben offensichtlich gar nicht gesehen, dass man auch so ein Gerät herausbringen kann, das dann einfach nur im Wohnzimmer steht und ja, ohne Windows drunter zu haben oder ein erkennbares Android oder was auch immer.
Ja.
Und deshalb hat Amazon erstmal da machen können. Und ganz offensichtlich sind ganz viele Drittanbieter darauf abgefahren, dass sie da Skills anbieten können. Und offensichtlich auch, das ist ja die andere Plattformgeschichte, man kann Alexa in seine eigenen Geräte, in seine Consumer Electronics einbauen. Mhm. Und da machen offensichtlich auch ganz viele Gebrauch von. Und jetzt hecheln alle anderen hinterher. Ja, bis auf Apple. Apple ist ganz klar immer in seiner Welt geblieben. Die machen das nicht auf.
Sie aber haben auch am allerwenigsten Hardware für ihre Plattform dann, oder? Also ich meine, klar, die iPhones, aber
ansonsten Apple TV zum Beispiel, da will ich die ganze Zeit drauf hinaus, weil ich habe für mich privat jetzt nie so den Punkt gesehen, warum ich sowas haben wollte. Aber was war denn überhaupt der Knackpunkt, warum sich das Echo so schnell durchgesetzt hat? War das die Mediensteuerung? Also ganz klar zu sagen, ich will hier Amazon Video, Amazon Prime Video oder wie es heißt genau und Musik hören? Oder was ist überhaupt der Grund, warum die Leute so drauf abgefahren sind?
Das war einfach eine sexy neue Plattform, mit der man schön rumspielen kann. Das in Prime ist ja relativ spät erst gekommen, die Sprachunterstützung. Das,
aber was kann sie denn? Ich meine, wenn ich zum Beispiel Kalendereinträge sehen will, dann muss der Kalender ja irgendwo sein. Den habe ich ja nicht bei Amazon zum Beispiel.
Den kann ich ja integrieren. Also ich kann den Google-Kalender zum Beispiel einbinden.
Aber Sie haben ja 2015 gestartet, darauf möchte ich hinaus. Ja. Also was war aus eurer Sicht so das Feature, mit dem Amazon so gepunktet hat? Oder war es die Bestellfunktion im Shop? Oder ich meine, warum sollte ich jetzt mündlich in meiner Wohnung bestellen wollen. Also ich verstehe immer gar nicht so genau, warum die Leute so drauf abfahren. Das würde ich gerne verstehen.
Das ist irgendwie sowas, dass man einfach ganz nett im Wohnzimmer stehen hat. Es ist genauso wie mit der Fernbedienung für den Fernseher früher oder so. Hat man auch erst gedacht, das braucht doch kein Mensch oder so. Ich habe ja sowieso nur, also früher hatte man ja nur 2 Sender. Da kann ich immer kurz aufstehen. Aber das hat sich durchgesetzt. Und genauso kannst du dann halt deiner Box sagen, spiel doch jetzt mal Jazzmusik.
Das verstehe ich. Den Teil verstehe ich ja sofort. Das ist eben für mich die Frage. War es wirklich das? Also so nach dem Motto, vor allem zur Mediensteuerung. Da würde mich zum Beispiel stören, wenn wir streamen, dann wir nutzen nur Spotify oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie weit das da integriert ist. Und das wäre mir auch einfach alles jetzt zu kompliziert. Also ich sehe die Vereinfachung nicht. Ja, ich weiß, wie mein Spotify funktioniert. Und ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich mir so einen Lautsprecher kaufe, wie fummel ich das da an? Aber anscheinend gibt es irgendeinen Verkaufspunkt, zumindest in den USA, der diese Dinger so attraktiv macht. Und ich sehe ja, wir haben jetzt das für mich offensichtlichste Vorläuferbeispiel noch gar nicht erwähnt, nämlich die Sprachsteuerung im Auto, wo das ja sofort einleuchtet, dass du dein Navi, wenn du irgendwas änderst, dem das sagst, ne? Und so. Deswegen können das vielleicht viele Leute. Ich habe aber noch nie so viel Geld für ein Auto ausgegeben, dass ich sowas gehabt hätte. Insofern fehlt mir mehr der Einstieg in das Ganze.
Ich glaube, also wenn man, also ich habe auch so ein bisschen, wenn man so ein bisschen das hört, was damals als Alexa kam, so in Amerika, so das Thema war halt wirklich, also Mediensteuerung, aber auch sowas wie, tu was auf meine Einkaufsliste. Also es geht noch nicht mal darum, das direkt zu kaufen, sondern erinnere mich mal an das und das.
Okay.
Und die Stimme war einfach, glaube ich, auch sehr gut, überraschend, angenehm. Die Leute fanden das, also das funktionierte sehr gut. Und es ist schon relativ, also was Amazon ja auch beim Kindle und so geschafft hat, es ist schon, finde ich, relativ einfach. Also mein Beispiel war jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt 2017 schon so viel weiter ist, aber ein Beispiel ist, ich habe gesagt, heute früh, ich habe mir jetzt einen ausgeliehen von euch, ein Echo. Und dann habe ich einfach gefragt, spiel mir B5 aktuell, also ein Radiosender. Und dann hat er gesagt, ich spiele auf TuneIn, das ist so ein Streaming-Dienst für Radiosender, B5 aktuell. Ich musste nicht sagen, geh auf TuneIn, spiel da das, sondern der hat das dann irgendwie auch so gut integriert das funktioniert. Und mit Spotify geht das wohl auch so gut. Und ich glaube, diese Einfachkeit, dass man halt doch relativ viel in den Raum wirft, was dann auch funktioniert. Und ich glaube auch, das ist so ein Grund, was du gesagt hast, was Apple und Google halt nicht geschafft haben. Ich glaube, Apple und Google haben das immer als, wie kann ich mein Smartphone nochmal ein bisschen verbessern. Also Google hat, glaube ich, schon auch im Blick gehabt, das geht irgendwann weiter, aber trotzdem war es immer so ein, ich nehme mein Smartphone raus und sage dem irgendwas. Und Amazon hat sich halt von der Hardware so ein bisschen gelöst und überlegt, was wollen die Leute.
Amazon hatte ja auch kein Smartphone auf dem Markt.
Vielleicht, das war vielleicht der Vorteil.
Ich weiß.
Vielleicht war das aber sogar der Vorteil, dass sie halt nicht immer, dass die halt nicht das Smartphone als, ich nehme mein Smartphone raus, ich spreche da was rein, das war schon
zu viel. Und sie hatten die Vorerfahrung natürlich mit dem Fire TV und dem Stick, die sich verkauft haben wie geschnitten Brot, weil sie da voll in der Marktlücke rein sind, ne? Weil sie
das auch
sehr geschickt aufgegriffen haben.
Ich glaube, das alles hat schon so ein bisschen gereicht, um das zu machen. Und wo sie jetzt einen Schritt weiter sind, wobei ich glaube, sie müssen diesen Schritt, also das können die anderen schon aufholen, weil technisch und auch von den Daten her haben ja Apple und Google ja auch relativ viel. Also ich glaube, Amazon hat da jetzt nicht irgendwie einen Technologiefortschritt.
Ja, vielleicht was die Sprache betrifft oder so, da sind sie halt einfach mehr eingestiegen. Okay. Aber ich meine, Google ist halt ein riesen Technikkonzern oder so, die können das aufholen. Aber also wie wichtig Amazon das Thema sieht, sieht man schon daran, dass sie mehr als 5000 Leute da daran arbeiten haben.
Das ist irre, ne?
Ja.
Kann man denn sagen, für bestimmte Anwendungen, also wir haben ja jetzt hier schon verschiedene Anwendungen gehört, für mich wäre auch eher der Punkt, dass ich mein Smart Home damit steuere oder meine Philips Hue Lampen und sowas. Aber das ist ja nur ein Teil davon, da gibt es ja dann auch noch diese Funktion, dass man halt deinen Kalender abfragt, seine persönlichen Daten irgendwie, oder nach dem Wetter fragst oder Wissensfragen stellst, also das Internet ja eigentlich mal anders bedienst über eine andere Art und Weise. Kann man da einzeln sagen, der und der Dienst ist dort der Beste und der Dienst ist das Beste, wenn du das und das machen möchtest? Oder sind die alle auf einer Ebene oder ist es eher gemischt?
Also es ist, die können ja mittlerweile eine ganze Menge Dinge und das ist halt sehr unterschiedlich. Also was Smart Home betrifft oder so, denke ich, hat momentan Amazon die Nase vorn, weil die einfach am längsten am Start sind. Wobei man halt über den Umweg If This The Net dann auch mit Google sehr viel machen kann.
Ein Dienst, der quasi Dienste miteinander verknüpfen kann und den kann man bei Google benutzen. Und damit kann man selber sich so Schnittstellen basteln.
Genau. Was die Unterstützung von Musikdiensten betrifft, ist, glaube ich, jetzt Google schon wieder weiter. Und auch insgesamt so was Allgemeinwissen betrifft oder so. Also wenn man irgendwas fragt, wie hoch ist der Eiffelturm oder so allgemeine Wissensfragen, da ist Google am weitesten. Okay. Siri ist halt sehr schön in die einzelnen Betriebssysteme integriert, iOS und macOS. Das also funktioniert mittlerweile auch sehr schön mit anderen Anwendungen zusammen.
Aber es ist halt dieses geschlossene System, ne? Es ist halt immer Voraussetzung, dass man komplett auf Apple Hardware setzt, ne?
Ja, aber die Apple-Fans sind ja so drauf, ne? Also die stört das ja auch nicht.
Ja, ich liege immer irgendwo zwischen den Welten, deswegen ist es.
Okay.
Also ich für manche Anwendungen würde ich es mir auch gerne anschaffen und würde auch zu Siri tendieren, allein aus Datenschutzgründen, aber da funktioniert dann halt vieles andere wieder nicht mit, ne? Und wenn es nur der Chromecast ist oder so.
Ja, und Cortana führt bisher so ein Leben halt in Windows, ist aber auch irgendwie so zum Beispiel irgendwie, also wenn man Cortana fragt, wie macht die Katze oder sing mir ein Lied oder so, also ist als Assistent eigentlich auch ganz toll. Ne? Also soll demnächst auch mal als Lautsprecher rauskommen, dann bin ich auch mal gespannt. Und wenn jetzt Cortana und Alexa miteinander sprechen können, das wird auch spannend. Und dann gibt es jetzt noch einen fünften Player, den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, nämlich Samsung. Mhm. Die sind jetzt auch noch nicht so weit. Also der
Bixby
spricht jetzt momentan auch nur Koreanisch und Englisch, noch nicht Deutsch. Und ist auch nur auf zwei Geräten momentan des Anbieters zu haben. Aber man sollte die im Blick haben, weil die haben nämlich ein Unternehmen namens VIF gekauft. Mhm. Und die sind seinerzeit bei Präsentationen vor der US-Presse eigentlich sehr, sehr gut angenommen worden. Also das scheint auch ein sehr fähiger Assistent zu sein.
Die haben eine eigene Assistenzsoftware.
Die haben erstmal was Eigenes entwickelt und haben dann aber dieses Unternehmen dazu gekauft. Und dieser VIF ist noch nicht in Bixby mit drin. VIF muss man dazu sagen, das Unternehmen ist von Leuten gegründet worden, die früher bei Siri mitentwickelt haben, die offensichtlich auch die Expertise haben. Also da passiert garantiert noch was Spannendes.
Da war ja, wobei, da muss man auch sagen, der Gag war ja, dass es halt zum Beispiel im S8 oder so drin war und diese Taste, die externe Hardware-Taste eingebaut haben, was zeigt, wie wichtig sie das Thema halten, die aber in Deutschland erstmal überhaupt nicht funktioniert hat. Sondern
ja, und in den USA die Leute total genervt hat,
die Taste anders haben
wollen.
Weil du auch mit Datenschutz geredet oder so, oder dieses Problem, ne, und die Kamera im Schlafzimmer. Also ich habe jetzt mal das hier Google Home und auch den Echo ausprobiert und ich merke halt schon, dass es, Also das finde ich immer noch so unzufriedenstellend, weil ich eigentlich diese Assistenten finde ich spannend, ich möchte die auch benutzen, aber ich habe mich halt bei meinen Daten halt schon sehr früh entschieden, von Google möglichst weit wegzugehen oder auch nicht alles auf einer Plattform zu haben, gerade Kalender, Kontakte, die sind natürlich auf meinem Android-Smartphone, aber die werden halt nicht synchronisiert mit Google, sondern, also hoffe ich zumindest, zumindest habe ich so eingestellt, sondern eben mit einem privaten OwnCloud auf einem Domain-Server, wo ich halt, der in Deutschland oder beziehungsweise in Frankreich steht, wo ich halt echt ein bisschen drauf achte und auch bei anderen Diensten versuche ich halt immer nicht alles irgendwie in einer Hand zu haben. Und das merke ich halt schon, gerade wieder bei den Assistenten, egal welchen ich benutze, das stellt mir dann immer wieder ein Bein und ich kann es aber auch nicht so richtig glauben, dass es halt gar nicht ohne das geht. Die haben natürlich alle eine Motivation. Google will natürlich, dass du deine Daten bei denen hast, weil sie die Daten durchgucken können, analysieren können, dadurch wieder neue Dienste besser machen können. Aber ich wünsche mir halt irgendwie eine Lösung. Also am liebsten hätte ich es natürlich, das liegt alles bei mir zu Hause. Und klar ist es mit KI ein bisschen schwierig, aber irgendwie ein bisschen besser, dass ich halt irgendwie, wenn ich Kontakte, also darum geht es halt auch. Ne? Ich will natürlich mit Echo auch sagen können, schreib eine SMS oder schreib eine Nachricht oder nimm eine Nachricht auf für den und den. Und dann läuft es aber halt auch wieder darauf hinaus, dass halt alles bei Amazon und bei anderen oder bei Google oder so, bei denen in der Cloud sind und also da würde ich mir halt schon wünschen, dass wenigstens ein Anbieter das für sich vielleicht nutzt und sagt, hey, bei uns kannst du auch besser lokale Sachen integrieren. Das
widerspricht den Interessen der meisten
Anbieter. Ja, weil ich finde es halt schade. Ich möchte halt nicht so ein Technikverweigerer sein. Das Thema kommt ja immer wieder hier auch in der Sendung. Ja. Aber gerade bei den Assistenten habe ich immer das Gefühl, eigentlich müsste doch mehr auch mit lokalen Daten gehen.
Ich bin jetzt beim Wandern überrascht worden von Google Feed auf dem Android-Handy. Das kannte ich noch nicht. Ist mir erst aufgefallen. Plötzlich denke ich, wieso kriege ich denn jetzt hier dauernd eine Temperaturanzeige in Fahrenheit für die Fränkische Schweiz? Ne? Ich habe noch nicht mal geschafft, es wirklich auszuschalten bisher. Und ich stelle mir deswegen vor und habe festgestellt, wie viele Informationsdetails das halt sind. Das sind ja nicht mehr nur Kontakte, sondern auch Ort. Ja, und dann gibt es ja noch Metainformationen dazu. Und jetzt drehe ich das mal um. Wenn du das alles aktiv dem Assistenten jetzt einzeln freigeben müsstest, dann würde niemand dieses Ding benutzen.
Ja, das stimmt.
Das versteht kein Mensch. Ja. Und das war von Anfang an unsere eine Diskussion oder von vor 2-3 Jahren, wo wir mal über diese über das Smart Home gesprochen haben, dass dieses, oh, jetzt brauche ich einen Schalter dafür und dann brauche ich eine Wenn-Dann-Verknüpfung und dann will ich es auch vom Smartphone steuern und dann will ich vielleicht hier. Und wenn man das alles zu Fuß einrichten würde, würdest du verrückt. Das sind unsere alten Reportagen über Smart Home. Und es funktioniert nur so. Also so funktioniert es für jeden bedienbar, wenn das wirklich alles miteinander verknüpft wird. Aber es macht einem wirklich Angst. Es macht einem wirklich Angst. Man sieht seine Gewohnheiten, die man sich selber nicht eingestehen wollte.
Aber also Google weiß auch, wie warm man es gerne hätte. Tipp für die Leute, die sich so ein Ding mal zu Hause hinstellen und kaufen, ab und zu mal in die Einstellungen zu gucken, was da alles mitgeschnitten worden ist und was der sich so merkt. Das ist mitunter schon ein bisschen spooky. Ne? Also manchmal hat man das auch gar nicht auf dem Schirm, dass Alexa gerade mithorcht. Und die Dinge kann man dann ja auch löschen dann in diesen Backends, ne? Also.
Ja, gut, aber inwieweit sie dann gelöscht sind, weiß man auch nicht genau.
Also man sieht sie nicht mehr. Man sieht sie nicht mehr, man muss denen natürlich halt vertrauen.
Und ob sich eine Backup-Copy von dem Google-Server oder so dann in den USA bei der NSA gibt oder so, weiß er auch nicht. Aber ich denke halt, technisch wäre es theoretisch doch trotzdem möglich, dass all diese Daten bei mir lokal gespeichert sind. Da müsste bloß irgendjemand mit sehr viel Aufwand so einen Dienst machen, von dem er dann selber relativ wenig hat.
Ihr habt's
aber Artikel technisch gehabt. Möglich.
Vielleicht kann man es noch erwähnen, dass Mozilla fängt jetzt an, Sprachsamples zu sammeln, um halt auch so eine offene Spracherkennung zu entwickeln. Mhm. Aber wenn man jetzt mit den Samples anfängt oder so, dann sieht man schon, wie weit die hinterherhinken oder so. Klar. Also ich habe keine Ahnung, ob das jemals was wird.
Es funktioniert halt erst durch riesige Datenmengen, ne, diese Analyse. Und dadurch
warum sollen Unternehmen jetzt halt mit irgendwelchen Samples irgendwelche Sprachmodelle entwickeln und um das Ganze drumherum zu entwickeln, wenn es einfach ein fertiges Alexa oder einen fertigen Google Assistant einbauen kann?
Das Geschäftsmodell existiert nicht mehr, wenn die vier Größten draufspringen. Ne?
Ich würde natürlich irgendwie auch meine 100 Euro dann im Jahr dafür ausgeben, aber es gibt halt nicht genügend Leute, also damit kriegst du halt nicht die Summen zusammen, die halt Google verdient mit Daten oder auch Amazon, mit dem, was du da einkaufst und was sie dann über dich
wissen. Es gibt doch viele Beispiele dafür. Ja. Wer denkt mal an die Musikindustrie. Ja. Also jetzt ist halt Streaming. Es gibt keine Alternativen mehr zu Streaming. Ne? Ja. Alle MP3-Download-Dienste haben mehr oder weniger zugemacht. iTunes gibt es halt noch ein bisschen und irgendwelche Nischenanbieter. Aber ansonsten alle, die das mal versucht haben, gehen gerade sozusagen Bach runter, weil das Geschäftsmodell jetzt nicht mehr existiert. Das hätte mal klappen können, aber und ich denke, bei den Assistenten läuft das ganz genauso. Und wer will gegen Google antreten oder gegen Apple? Ja. Leute, die irgendwie 100 Milliarden auf der hohen Kante haben, das kannst du ja komplett knicken. Ne? Wer soll das sein?
Ich habe bloß nicht gerne alles zu Hause.
Ja.
Ich finde das irgendwie Startup-Archiv. Deprimierend. Genau. Ja, gibt es ja auch viele und gibt ja auch immer wieder Dienst. Ich habe jetzt letztens auch wieder gelesen, bei uns im Heft, so eine Art Dropbox, die aber nicht mit der Cloud synchronisiert, sondern nutzt sich einen Rechner. Da müssen natürlich die Rechner alle an sein. Kann man sich auch selber sowas basteln. Aber ja, klar, ist halt unrealistisch, dass da eine richtig stylische, coole Assistentenbox mit Lautsprecher dann in meiner Wohnung, wo man zu kaufen gibt von Mozilla, ohne das nur lokal synchronisiert oder so. Ich glaube so.
Ja.
Und dann trotzdem alles das kann, was ich mir wünsche.
Das halte ich auch für schwierig.
Ich würde es mir trotzdem wünschen. Vielleicht gibt es ja 2049.
Falls jemand den Mut hat, ja, genau. Achim würde schon mal locker 100 Euro im Jahr
ausgeben. Achim testet es auch.
Genau, Achim testet es auch. Ja. Kommen wir zum klassischen Computer zurück.
Ja, ja.
Fernab von Sprachsteuerung und allem möglichen. Sondern zu Mainboards, Prozessoren und einem uralten Kampf, nämlich zwischen Intel und AMD.
Ja.
Zwischendurch haben wir mal gedacht, das ist irgendwie alles vorbei, aber es brodelt mächtig, ne? Ich hatte schon erwähnt, ihr hattet, vor kurzem war dein Kollege hier, Christian Hirsch, genau, und hatte uns halt erzählt, dass AMD jetzt irgendwie in bestimmten Bereichen wieder die Nase vorn hat und auch bei Desktop-Prozessoren vor allem und es sich wieder lohnt, bestimmte Modelle zu kaufen. So, jetzt hat sich schon wieder irgendwie alles geändert. Also,
Nee? Ja, ein bisschen was hat sich
geändert. Es hat sich schon wieder was geändert.
Genau,
Genau. Jetzt hat nämlich Intel nochmal nachgelegt.
Ja.
Was ist jetzt von Intel gekommen und warum machen die jetzt wiederum AMD-Konkurrent?
Das hier, diese Prozessoren, das ist jetzt die 8. Generation Core i oder Core i. Also Core i 8000 wird er dann genannt.
Alias Coffee Lake.
Ich wollte nur erstmal nochmal die Namen sagen, weil das für viele ja sehr verwirrend. Also das ist jetzt hier der Core i7 8760K und dann gibt es noch den Core i5 8650K und dann so die Variante
die
Core
i3
und so weiter, aber die 8 ist der springende Punkt. Ja, okay. Und Coffee Lake, ja, der Name sagt es schon für die Insider, das ist vielen Leuten auch nicht so bewusst, dass wenn man so in dem Universum von Intel und AMD so mitlauscht über die Jahre, also der Vorgänger hieß ja Kaby Lake und dessen Vorgänger Skylake, das heißt, dieses Lake da hinten dran signalisiert, es hat sich bei der eigentlichen Architektur der Kerne jetzt nicht so viel getan. Ja, das ist immer so ein bisschen, da gibt es eine Familienverwandtschaft sozusagen.
Das sind
sozusagen
die Lake-Kerne quasi.
Das sind so ist sozusagen die Lake-Generation, von der es wiederum drei Untergenerationen gibt. Und das ist jetzt die dritte für den Desktop. Es gibt noch viele andere. Und es kommt nächstes Jahr auch noch eine vierte. Jedenfalls, hier ist der springende Punkt. Bisher, das gibt ja viele Plattformen. Es gibt ja so Billig-PC-Plattformen und Mobil-Plattformen und dann gibt es eine High-End-Plattform mit bis zu 18 Kernen. Aber das sind die Mainboards, die wird es dann oder gibt es derzeit für Kaby Lake, für die 7. Generation, im Grunde ab 30, 40, 50 Euro so ein Mainboard. Das hier ist jetzt etwas teurer. Man braucht leider eine neue Mainboard-Generation, das ist jetzt ein bisschen doof, aber im Prinzip, da kommt jetzt demnächst was Neues. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Dafür gab es bisher nur 4 Kerne bei Intel. Ja, und jetzt gibt es halt 6.
Okay.
Das ist eigentlich der ganze springende Punkt. Also der langen Rede kurzer Sinn, es sind 2 Kerne mehr drin, also sozusagen 50% mehr Prozessorkerne in dieser speziellen Plattform, die ja einen Preisbereich definiert.
Und welcher, also das ist eher so der mittlere Preisbereich?
Genau, zum Beispiel das, was man in den Gaming-PC stecken würde auch.
Also für so den Durchschnittsnutzer vielleicht?
Ganz genau. Ja. Und
was kostet dann so 300 Euro oder so,
CPU? Genau, der teuerste, und da kommen wir gleich drauf, die sind jetzt alle noch nicht lieferbar, peinlicherweise, das ärgert einen als Tester immer sehr.
Aber wir haben schon einen.
Ja, ja genau, das ist aber ein Vorsehen, muss da noch. Das ärgert einen eben sehr als Technikjournalist. Wir sind ja darauf angewiesen, bei der Berichterstattung auch pünktlich berichten zu können. Und natürlich kriegen wir Preislisten und sowas vorab. Und jetzt sind diese Prozessoren erstmal nicht lieferbar. Das ist sehr ärgerlich, weil man halt Begehrlichkeiten auch weckt oder einen Vergleich zieht. Das soll ja ein Angriff auf diesen AMD Ryzen 7 und Ryzen 5 sein.
Ja.
Wenn es dann aber nicht lieferbar ist, ist es natürlich auch kein Angriff. Ja. Man muss jetzt zur Ehrenrettung von Intel sagen, Intel hat es immerhin geschafft, alle Datenblätter zu veröffentlichen, was AMD beim Ryzen immer noch nicht geschafft hat. Yeah. Und AMD hatte letztens auch so eine Peinlichkeit bei Grafikkarten. Da kamen sie mit Vega und vor allem diese Vega 56, die ist eigentlich ganz attraktiv. Ja. Und die ist auch noch nicht so richtig auf dem Markt. Also
ist der Grund einfach, dass sie immer nachlegen müssen und so schnell wie möglich vor dem anderen
Das Land. Ist ganz einfach. Ja. Also es gibt natürlich in der, solche Prozessoren haben mehrere Milliarden Transistoren im Inneren. Das sind ganz neue Fertigungsprozesse. Da gibt es immer das Risiko, dass auch irgendeine Kleinigkeit nicht so flutscht, dann müssen die ja so ein, die backt man ja nicht an einem Tag, sondern so ein Wafer läuft ein paar Wochen durch die Fertigung, dann wird er quer durch die Welt, über die Welt geflogen, um zersägt und in ein Chipgehäuse, in so ein Gehäuse gepackt zu werden und so. Wenn es da irgendwo hakt, dann sind ein, zwei Wochen weg. Die kommen auch ganz bestimmt auf den Markt, da gehe ich mal davon aus. Aber den Preisrutsch, den wir jetzt erwartet hatten, der lässt natürlich auf sich warten. Es gibt gar keinen Grund. AMD kann liefern, Intel nicht. Ist natürlich wunderbar.
Okay.
Und so ist auch ein bisschen die Wettbewerbssituation. Deswegen habe ich eingangs gesagt, es hat sich nicht alles geändert. Es hat sich eben in diesem speziellen Segment jetzt erstmal was geändert.
Ja.
Und Intel zielt ganz klar drauf, AMD da das Leben wieder schwerer zu machen. Mhm. Das heißt, es gibt immer noch Anwendungen, also Software, mit der man mit dem AMD Ryzen etwas besser bedient ist. Also wenn die Software sehr viele Kerne nutzt, weil der hat nämlich 8.
Ja.
Aber jeder einzelne Kern ist eben ein bisschen schwächer als der von dem hier. Und für Software, die nicht ganz so viele Kerne nutzt, liegt man eben tendenziell mit dem Intel dann wieder etwas besser, weil der einzelne Kern immer stärker ist. Aber dann kommt es natürlich ganz genau auf die Preise an. Ja, also das ist jetzt eigentlich so pauschale Aussagen, das ist jetzt wieder besser als das, sind echt schwer, weil man muss genau in seinem Preissegment gucken. Und ich sag mal, ein einfaches Beispiel ist der Gaming-PC. Da möchte ich ja möglichst viel für die Grafikkarte ausgeben. Also überlege ich mir, welcher Prozessor gibt mir genug Power für die Spiele, die ich brauche und lässt aber genug Raum für die Grafikkarte. Und
finanziellen Raum, meinst du?
Finanziellen Raum, genau, genug Budget übrig. Und da ist es jetzt nochmal deutlich spannender geworden. Also gerade auch speziell für Gamer.
Kann man das immer noch sagen, dass wenn ich einen Gaming-PC aufbaue, dass ich, wenn es dann wirklich mal an 20, 30, 40 Euro hakt, dass ich dann lieber nochmal eine Stufe runtergehe mit dem Prozessor und in die Grafikkarte investiere?
Es ist so ein bisschen wie beim RAM mit den Minimalanforderungen. Man sollte nicht unter einen gewissen Punkt gehen. Ja? Und der ist aber für die einzelnen Spiele schwer zu bestimmen. Also,
weil die verschieden optimiert sind dann auch.
Ganz genau. Es gibt Spiele, die profitieren schon von... Also es gibt vor allem Spiele, die starten gar nicht mehr auf Systemen mit weniger als 4 Kernen. Das sollte man... Also ein Quad-Core muss man als Gamer heute haben. Okay. 6 Kerne ist eigentlich so eine Art Sweet-Spot, muss man sagen. Da es gibt... einige Spiele mittlerweile, die von mehreren Kernen profitieren. Zu AMDs Leidwesen ist es halt so, dass sie nicht unbedingt sehr viele Spiele dann von mehr als 6 Kernen profitieren. Ja.
Was während AMDs Stärke ist wiederum ganz gegenüber Intel.
AMD kann einfach sehr viele Threads, also sehr viele und dann glänzt auch der Ryzen besonders und es gibt auch Software, die das nutzt. Allerdings, wir haben ja früher mal mit App-Zahlen immer hat ja Apple immer gesagt, wir haben schon 1 Million oder wie viel haben sie Apps und andere und Android hat so und so viel Millionen. Da kommt natürlich immer jetzt Intel und Microsoft so ein bisschen dahinterhergehumpelt und sagen, ja, aber wir haben glaube ich 16 Millionen, wir wissen es nur nicht so genau. Und in diesem riesigen Wust an Software gibt es eben tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele, die eben sehr, sehr viele Kerne nutzen. Das muss man sich mal klar machen.
Wobei natürlich, auch weil sehr, sehr viel Software ist auch überhaupt nicht notwendig ist. Also ich meine,
Genau. Wobei ich immer, also wir gucken gerade auch so ein bisschen drin, das Solitär braucht es nicht, aber ich bin immer wieder erzürnt über LibreOffice, OpenOffice, also zum Beispiel Konversion nach PDF. Mhm. Du hast ein PowerPoint, das kommt ja nun öfter mal vor und willst das konvertieren, da würde man ja eigentlich sagen, da könnte man doch jede Seite in einen einzelnen Prozess auf einen Kern geben. Das ist ja ein No-Brainer. Die hängen ja noch nicht mal voneinander ab, anders beim HIVC oder sowas. Stumpf eins nach dem anderen. Ja. Und
Tabellenkalkulation.
Da gibt es Funktionen, die tatsächlich schon von OpenCL sogar profitieren, aber also von sogar die Grafikkarte mit einbeziehen können. Aber man kann das einfach nicht allgemein sagen. Ja. Und das macht es auch die Entscheidung so wahnsinnig schwer, was ist jetzt der geile Prozessor? Der hier ist eben, obwohl er 6 Kerne hat, eben auch auf einem Kern sehr stark, weil er besonders hoch taktet.
Welcher ist das jetzt genau?
Das, der jetzt hier drin steckt, ist der Core i5 8400. Das ist der günstigste 6-Kerner von Intel. Der theoretisch hatten wir den für 160 Euro erwartet. Aber die Online-Händler wissen natürlich, jetzt ist er nicht lieferbar. Die Vorbesteller dürfen erstmal 190 abdrücken. Also da sollte man einfach noch ein bisschen warten.
Okay.
Und dann haben wir noch diesen Core i7 8760 da.
Okay. Ihr hattet auch von einem Modell gesprochen, was so von Intel als das Gaming-Modell dargestellt wird,
ja.
Preis-Leistungsmäßig. Stimmt ihr dem zu? Kann man sagen, hier ist jetzt in der Serie ist auch einfach ein Prozessor dabei, wenn du mittleres Budget hast, Durchschnittsspieler, dann nimm das Ding erstmal, damit wirst du glücklich.
Ja, da kann man sagen, dass dieser Core i5 8600K, der ist wahrscheinlich, den hatten wir jetzt noch nicht genau da.
Core i5
ist Core es? Core i5, ja, ja. Weil der Witz ist ja immer zwischen dem i5, i7, also das ist ja angelehnt, ne, BMW und Intel haben ja eine Kooperation mal gehabt und die Amerikaner schwärmen ja für BMW und das ist schon stark an diese Logik mit i3, i5, i7 angelehnt und der i7 kann halt dieses Multithreading, dieses Hyperthreading. Das heißt, pro Kern habe ich nochmal einen extra Thread, wovon eben wiederum nicht allzu viel Software profitiert. Entschuldigung.
Spiele sowieso nicht.
Oder? Ja, sowieso nicht, kann man nicht sagen. Also nicht, manche schon, nicht in dem Maß, aber nicht in dem Maße. Aber bestimmte Features, zum Beispiel der größere Cache oder eben die allerhöchste Taktfrequenz, ist natürlich immer an den teuersten Prozessor gekoppelt. Das macht AMD logischerweise genauso.
Das heißt, ich brauche vielleicht als Gamer brauche ich das Hyperthreading nicht unbedingt, aber es sind halt andere Hardware-Features wie dieser Cache dabei, die eigentlich ganz cool wären zum Spielen wieder.
Also der Unterschied ist bei diesem i5-8600K bei dem dicksten nicht so wahnsinnig groß.
Okay.
Also wir reden da nicht mehr über große Unterschiede, aber natürlich die Preisstaffel, das kennt man genauso aus dem Automarkt, also die ist nicht so, dass das linear wäre. Also unten sind eng gestaffelt, liegen sie immer 30 Euro auseinander und oben sind dann schnell mal auch ein 100er mehr fällig.
Nur ganz kurz, ich hatte jetzt gelesen, dass die Preise ungefähr auf dem Niveau der alten Prozessoren liegen.
Sollen,
also, weil sonst, wenn sie lieferbar wären. Wenn sie dann mal kommen, und die Preise dann auch noch und dann vielleicht auch noch die Verfügbarkeit
auf einem ordentlichen Niveau. Es muss einfach Konkurrenz zwischen den
Händlern geben. Ist denn jetzt so, also wenn ich mir jetzt irgendwas in die Richtung schießen wollte eigentlich, soll ich dann warten? Oder soll ich darauf hoffen, dass die alten billig werden?
Ich würde jetzt tatsächlich ganz aktuell im Moment, wenn ich nicht weiß, dass ich unbedingt einen AMD kaufen möchte, aber selbst dann würde ich im Moment ein bisschen zögern.
Okay.
Wobei es ein anderes Problem gibt, das RAM wird derzeit immer teurer. Wir fangen ja schon an, wie alle eifrigen CT-Leser wissen, auch unsere Bauvorschläge für einen Herbst zusammenzustellen und sind gerade total entsetzt. Also mancher Speicher ist doppelt so teuer wie Anfang letzten Jahres.
Okay. Und aber das war ja schon immer so, das ging hoch und runter.
Natürlich geht das hoch und runter, genau. Ja. Und auch SSDs sinken im Moment nicht im Preis, weil NAND-Flash auch knapp ist und insofern weiß man nicht so recht. Also wer schon weiß, dass er mit so einem AMD 8-Kerner gut fährt zum Beispiel, der kann, glaube ich, ganz gut zuschlagen. Aber ich erwarte eigentlich schon, dass die Preise noch ein bisschen in Bewegung geraten. Ja.
Wobei zu Weihnachten, das ist ja auch eher unwahrscheinlich.
Die müssen vor Weihnachten liefern können, darum geht es ja. Wenn man jetzt ein Produkt vorstellt, du hattest es ja gerade bei den Assistenten gesagt, dann geht es natürlich um die Holiday-Season in den USA und eben das Weihnachtsgeschäft im Rest der Welt.
Also 3 Monate könnte ich mich nicht zurückhalten, glaube ich, wenn ich mir einen Gaming-PC zusammenstellen will.
Das klar.
Vor allem, wenn der RAM so viel teurer wird, dann Spaß.
Aber wir arbeiten ja gerade an einem Mainboard-Test auch. Also das kommt ja jetzt auch demnächst. Also wir haben ja noch nicht mal die ganze Infrastruktur durchgetestet.
Okay,
ja.
aber es gibt Boards, ne?
Ja,
also das war ja auch schon öfter mal so, dass es dann irgendwie keine Boards gab oder so. Das haben wir auch schon alles
durch. Ja, das gibt's alles.
Eigentlich schließt das an. Man munkelt ja, dass gegen Ende des Jahres gibt es ja immer wieder das Thema Bauvorschläge.
Ja.
Wäre das ein Kandidat für so ein Gaming-PC dann auch? Weil
da überlegen wir auch nochmal vielleicht ein bisschen was Billigeres zu bauen und sowas. Aber natürlich ist der auch für Gaming interessant. Natürlich.
Weil ich dachte jetzt auch so ein paar Kerne mehr, vielleicht ganz gut.
Ja klar, das ist die aktuelle Plattform. Und
glaubst du eigentlich, dass Intel den jetzt nur mit 6 Kernen, dass das halt so der Trick ist, um AMD jetzt irgendwie nochmal was gegen zu... Oder hätten die den auch rausgebracht, wenn AMD jetzt...
nicht so schnell. Klar, also das Prozessor-Wettrennen ist toll. Also für uns ist es hektisch. Es kamen 2 Prozessoren raus, während Christian in Urlaub war und ich musste einen dann auch noch selber testen. Ich war etwas genervt. Also ganz alleine sozusagen. Mhm. Wir arbeiten ja mit Assistenten auch. Der Assistent hatte auch Urlaub. Aber ist natürlich schön nach vielen Jahren, wo Intel einfach immer nur so 10% und vielleicht nochmal 10%. Auch bei den Notebooks hatten wir das ja letztens. Jetzt auf einmal gibt es 4 Kerne. Das hätte Intel meiner Meinung nach schon vor einem Jahr tun können. Hier ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, aber klar, natürlich, die treten gegeneinander an.
Also der Vorteil von den mehreren Kernen ist vielleicht auch, dass mehr Software mal optimiert wird. Ne? Das war ja damals, als es überhaupt mal die ersten Multikern-Prozessoren gab, gab es zumindest mal so ein paar Programme.
Also es ist so, dass Apple hat das ja schon lange gemacht und du musst immer dran denken, der Pentium 4 mit Hyperthreading kam, glaube ich, 2003. Also wir reden jetzt von 14 Jahren, in denen man hätte alles optimieren können. Ich sage das immer wieder, auch 64-Bit war 2003. Ne? Das ist alles schon ein bisschen, also es geht viel langsamer.
Okay. argumentativ widerlegt.
Ja.
Alles klar.
Naja, natürlich wird es sich in die Richtung entwickeln, das ist klar. Ne?
So, ja, gut, klar. Ja. Aber du hast schon recht, das hat man vor 10 Jahren auch gesagt.
Genau. Und so richtig ist, ich glaube, in vielen Entwicklungshäusern ist es posted, wir müssten mal hier...
Ja, so ganz hinten bei den Prioritäten.
Ja, aber da hat ja der Kollege Schiller gezeigt, die arbeiten ja zum Teil eben mit Compilern, die schon 6-7 Jahre alt sind, auch weil man halt Plugins hat von einer Firma zugekauft, die nur damit... Und das dauert alles ewig. Ne?
Ja, klar.
Gut. Ja, Moment, ich habe ja noch One More Thing.
Ach ja, stimmt, ja, genau, richtig, Moment.
Toll,
ja.
Toll aus der Tasche ziehen.
Stimmt.
Das ist mal ein anderer Computer.
Eine Scheckkarte. Ja,
genau. Geht oder überhaupt eine. Die, ich habe heute die,
ah, doch. Genau. Ja, das ist hier ein Mini-PC. Das ist ein kompletter PC tatsächlich mit Windows 10 drauf.
Ja.
Letztlich ist das, das ist von Zotac hier, dieser chinesischen Firma. Hier sieht man die Marke. Ja, die haben so ähnliche Sachen schon gemacht. Ich hatte ja auch mal diese HDMI-PCs schon mal hier gezeigt, diese HDMI-Stick-PCs. Ja. Das ist dieselbe Technik. Im Grunde ist das Intels Tablet-Plattform, also Atom, jetzt in sehr klein.
Das hat ja wirklich Checkkartenformat und ist halt ein bisschen dicker. Ne?
Also genau, SD, also ist wie so eine 2,5-Zoll-SSD. Und,
aber mit Kartenleser.
Genau.
Mit
Und alle, USB 3, ne? USB Typ C, genau. Ja. Das heißt eigentlich, und es ist ein bisschen leider, also das Ding ist tatsächlich schnuckelig und die Idee ist toll, aber wie so oft, sie sind ja auch die Ersten, die es machen, also der Prozessor ist etwas runtergetaktet, dadurch ist es natürlich keine Rakete.
Was ist da für einer drin?
Das ist ein Atom, also ein Atom X oder beziehungsweise ein Celeron N4. 3405.
Da werden ja die Namen auch ganz gerne mal geändert in der Kategorie.
Ja, das sind die sogenannten Atom-Celerons, also die sind eng mit diesen Tablet-Prozessoren verwandt, haben zwar dann 4 Kerne, ziehen aber nicht die Wurst vom Brot. Mhm. Und was hier witzig ist, also dieses USB-Typ C, das haben sie auch tatsächlich genutzt, um DisplayPort anzuschließen. Aber das ist eben auch wieder so ein Ding, man hätte das Ganze über ein Kabel anschließen können. Das wäre ziemlich cool gewesen über so einen Hub. Und das haben sie eben nicht gemacht, sondern hier hinten ist dann der Eingang für das USB-Netzteil. Ja. Und ich habe noch ein bisschen die Kabellage mitgebracht, die man dann braucht, damit es wirklich funktioniert. Und dann ist es schon etwas weniger cool, wenn man natürlich dann noch den Adapter...
Versuch doch mal in der Hemdtasche jetzt.
Genau, das passt nicht mehr in die Hemdtasche. Genau. Okay. Das ist der Adapter fürs Display und die USB und HDMI. Und dann braucht man noch ein Netzteil.
Das Netzteil ist schon weniger cool. Größer als der Rechner.
Ja, im Grunde schon. Ja. Also... Okay. Aber ganz witzig, eine tolle Idee, erweitert den Bereich des Computing, aber es zeigt eben auch die Probleme.
Ne? Prinzipiell läuft es mit jedem Typ-C-Netzteil?
Das ist gar kein Typ-C-Netzteil, das ist ja das, was ich kritisiere. Das ist einfach sonst ganz normales Micro-USB.
Sonst hätte man alles
ja gut. Aber also wenn ich ein USB-Netzteil habe, kann ich ja ein Typ-C-Kabel anhängen und dann, also das kann ich mir vielleicht sparen. Ja,
aber du brauchst kein Typ-C-Kabel, das ist halt das Traurige. Du musst hinten das extra, das ist
jetzt
Micro.
Jetzt schnall ich das.
Ja.
Oh Gott.
Ja, das ist schade, ne?
Och, weil Leute, sonst könnte ich bei mir an meinen Hub ranmachen und dann ist alles da drüber.
Es sind so kleine Details, wo man sagt, ja, das hätte man jetzt noch verbessern können, aber die Frage ist eben, dieses Konzept geistert ja nun auch schon seit Anfang der 2000er Jahre.
Das ist auch attraktiv. Also,
ne, ich kann alles mitnehmen, du hast es gesagt, Datenschutz, es ist ein kompletter Windows-PC, den ich in die Tasche stecken kann. Natürlich nicht mit irre viel Speicherplatz, aber im Prinzip geht das. Mhm. Nur, wer braucht es halt überhaupt? Mhm. Da ist dann wieder die Frage. Heute, das Smartphone löst natürlich dieses Konzept praktisch komplett ab und hat eigentlich dann auch dieselbe Rechenpower. Mhm. Beziehungsweise wahrscheinlich ist so ein modernes iPhone sogar wesentlich schneller als dieser Prozessor jetzt. Also insofern muss man sich fragen, wer braucht es überhaupt? Ist ein Nischenprodukt und dafür ist
und was kostet es überhaupt?
200 Euro.
Das ist auch
also inklusive Windows und so, das ist schon, das ist okay. Ist schon ein bisschen in Ordnung.
Wie viel Speicher?
Das hat 4 GB RAM, das ist schon mal gut. Frühere Produkte wie diese Tablets hatten nur 2, also das ist schon mal besser. Aber eben es ist auch nur so ein sogenannter eMMC-Flash drin, also mit 32 GB.
Aber ich kann jetzt eine Karte reinstecken, ne?
Eine SD-Karte, ja. Mhm. Aber da kann man natürlich auch bei Windows, das Problem kennst du ja besonders von den Telefonen, natürlich will niemand da seine Programme drauf installieren.
Ach so, ja. Nee,
kannst du machen,
nicht,
aber es wird natürlich nicht gerade raketenschnell. Ne?
Ja, das stimmt, ja. Okay, gut, aber irgendwie nette Idee.
Kleiner Gag am Rande.
Es gibt sicherlich auch Anwendungen dafür. Also
ja,
irgendwie ist es schön. Es ist halt sowas, eigentlich, also für mich ist es so ein bisschen haben wollen Effekt, aber man sucht dann so
notdürftig
irgendwie nach Anwendungen, ja, genau. Vielleicht für einen Urlaub oder so. An Fernseher könnte man es hängen im Hotel, ne? Musst du nur noch deine Tastatur mitbringen.
Ja.
Gut. Achim, du warst im Kino für uns.
Ja, ich hatte es ja schon vorher gesagt, die letzte Woche waren wir lustigerweise in der Runde, die alle diesen Film heiß erwartet haben, geguckt haben. Jetzt bin ich heute der Einzige da. Aber vielleicht kann ich euch dann einfach ein bisschen was erzählen dazu. Ich möchte allerdings auch nicht zu viel spoilern.
Oh, da müssen wir vorsichtig
sein. Aber ein bisschen.
Ja, sonst. Also ich, weil du meintest, hier hat es noch niemand gesehen, ich will es mir nächste Woche noch angucken zu meiner Verteidigung, aber ich glaube, ich hatte jetzt auch schon gelesen, dass der neue Blade Runner so ein bisschen gefloppt ist. Also sie haben, glaube ich, das am ersten Wochenende noch nicht die Produktionskosten reinbekommen, was für so einen Film schon so ein Warnsignal ist.
Also ich glaube, auf jeden Fall waren die Erwartungen auch vom Studio sehr hoch. Blade Runner, eben wenn man diesen Kultfilm...
Die ist Marke, ja, die Besetzung
genau,
auch, ne?
Genau, auch eine hochdotierte Besetzung mit Ryan Gosling, Jared Leto und Harrison Ford eben auch wieder. Ich glaube, da waren die Erwartungen schon sehr hoch. Ich glaube, der wird schon trotzdem insgesamt okay laufen. Ich glaube, die kriegen dann schon die Produktionskosten wieder rein, auch spätestens, wenn er dann auch in den Handel geht. Das ist aber, für mich ist ja eher die Frage, floppt er für die Fans, weil ich glaube, letztendlich muss man sagen, also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr den ersten Blade Runner noch nicht gesehen habt, dann macht der zweite wahrscheinlich auch keinen Sinn. Also
sollte man aber generell einfach mal gesehen haben, wenn man ein allgemeines Interesse an
Filmen
hat.
Also aber ich glaube, also man muss auch diesen Film immer im Kontext des ersten Blade Runners, der in den 80er Jahren gezeigt wurde, immer sehen. Und da ist natürlich die Frage, geht das? Also kann man, also das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, so ein Film, der auch so einen Kultstatus hat und wirklich auch, finde ich zu Recht, einer der größten Science-Fiction-Werke immer noch heute dazu zählt und heute immer noch funktioniert übrigens. Also auch die Special Effects, das ist ja manchmal so, dass wenn man so einen alten Film, ich überlege gerade, ich suche gerade ein Beispiel, also bei den
Flash Gordon.
Ja, oder auch selbst die ersten, finde ich, die ersten Star Wars Filme, so, da merkt man schon ein bisschen, dass manche Sachen
eben... Vor allem in der Special Edition, da wird es eher noch schlimmer, weil sie da so viel Effekte
haben. Genau, und das ist aber, den kannst du dir heute immer noch angucken, und die haben halt viel mit Modellbau gemacht und da gibt es halt nicht so die Aliens, die dann irgendwie dann heute absurd ausgucken, sondern, also das funktioniert heute immer noch sehr gut und deswegen ist es noch viel schwerer, so ein Film, so ein Filmmaterial so viel später eben wieder zu beleben. Klar. Und ich finde... Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Wenn du mit Fans redest, viele sagen irre gut und es gibt auch einige, die sagen totaler Mist. Und ich liege so ein bisschen dazwischen, muss ich sagen. Ich finde, die Inszenierung ist total gelungen. Also ich finde diese wirklich schwere Aufgabe, so ein 80er Jahre Science-Fiction-Dystopie irgendwie heute nochmal aufleben zu lassen, auch mit der Musik, trotzdem so diesen Flair auch aus den 80er Jahren.
Davon lebt ja der erste vor allem, also die Story ist interessant, aber der erste lebt von dieser ganzen Welt, die da aufgebaut wird und von dieser Cyberpunk-Atmosphäre, das war halt das Neue. Ne?
Und das haben sie auch geschafft, irgendwie zu übertragen in den Film und trotzdem, dass es auch nicht aussieht, als wäre das jetzt irgendwie so ein billiges Remake, sondern irgendwie ein bisschen weitergespannt, so ein bisschen neue Ideen reingebracht. Und also als Gemälde so, ne, oder einfach so als Kunstform, sich dieses Ding anzugucken, ist einfach bombastisch und das ist im Kino auch, finde ich, toll.
Ist der Soundtrack auch so ähnlich?
Ja, genau, das hat, die haben quasi versucht, diese Synthesizer-Effekte auch wieder so aufzubeleben. Mhm. Es ist ein bisschen zu laut und zu intensiv alles. Also ich war im Kino auch mit unserer Fotografin hier aus der CT unter anderem und mit Alexander Spier, der ja auch oft in der Sendung ist. Und unsere Fotografin meinte, es war ja irgendwann auch echt zu laut. Da hat sich fast schon, wir waren jetzt auch in einem Atmos-Kino, wo natürlich die Effekte besonders knallen. Also es war vielleicht fast schon zu bombastisch, aber das war trotzdem sehr gelungen, fand ich. Und wenn man sich das nur so anguckt, so einfach, man kennt den alten Blade Runner und man möchte quasi irgendwie so eine Kunstform neu gesponnen irgendwie in der heutigen Zeit, das sich angucken, finde ich, ist das gelungen. Aber ich finde von der Story, ehrlich gesagt, guck dir den alten Blade Runner an, die Story passt immer noch. Was willst du da jetzt noch neu erfinden? Ja. Und da, finde ich, wird es dann so ein bisschen
dünn. Aber es ist eine eindeutige Fortsetzung. Ne?
Genau, das fand ich auch sehr gut. Es gab ja so ein paar Remake-Sachen in letzter Zeit auch, wo dann einfach versucht wird, die Story neu aufzuleben. Und das, finde ich, klappt meistens nicht so. Und das ist halt wirklich 30 Jahre später.
Ja.
2019, genau, 49, 30 Jahre später. Das ist, fand ich, eine gute Wahl. Also nicht einfach, wir machen das nochmal, weil dann würden alle sagen, hey,
naja, klar.
Das war doch damals
schon gut. Hat ja bei Star Wars auch geklappt.
Ja, genau, sondern einfach, wir setzen das in die Zukunft. Das fand ich an sich gelungen. Auch die Geschichte, sich zu überlegen, was passiert da, das ist gar nicht ja so einfach. Ne? Wie spinnst du das weiter? Es gibt zum Beispiel eine Sache, so einen elektromagnetischen Puls, der in der Zwischenzeit, also es geht ein bisschen darum, die Replikanten, also es
in dem du Film, kannst auch erst mal erzählen, was beim ersten
überhaupt. Also das Setting ist im Prinzip, es gibt Androiden, Replikanten, die sehen aus wie Menschen, die verhalten sich auch immer mehr wie Menschen mit jeder neuen Generation und das Problem ist, die sollen aber natürlich, die sind eher Sklaven Die arbeiten auf irgendwelchen Kolonien, auf irgendwelchen außerirdischen Kolonien, exoplanetaren Kolonien, um da irgendwie die Arbeiten zu verrichten, die die Menschen nicht machen wollen. Und haben quasi so einen Zeitschalter, nach 4 Jahren sterben die quasi, damit die halt, weil die sonst zu viel emotional Gefühle entwickeln und zu sehr wie Menschen auch werden. Na, und da büchsen halt ein paar aus, kommen auf die Erde und die Aufgabe von dem Blade Runner, der von Harrison Ford im ersten gespielt wird, ist, die zu überführen. Na, die rauszufinden, das ist ein Roboter, das ist kein Mensch, und die dann auch abzuschalten und dann halt also zu töten letztendlich, ne, wenn man davon töten sprechen kann.
Und das ist ja auch die große zentrale Frage im ersten Teil, wer jetzt eigentlich Android ist und wer nicht.
Genau, und das ist halt gerade der, das ist das Nexus 6 Modell, das da ausbüchst, und das ist so das erste, kennt man ja, Google hat das ja dann auch Google, benutzt. Ja. Und das ist so das Modell, wo es so erstmal diese Tests, also das ist dieser Void-Kampftest, heißt der im Buch und im Film glaube ich
Im Film auch,
der so an seine Grenzen gerät. Ne? Du stellst die Fragen und anhand der Verzögerungen, wie die Pupillen sich verändern, Verzögerungen mit der Reaktion, kann man rausfinden, ist es ein Replikant oder nicht. Das ging vorher sehr einfach und bei dem 6er-Modell wird es schon echt schwer. Und im Buch zumindest ist es auch so dieses Motiv, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Kann man diesen Test noch so weit verbessern, dass man wirklich immer die Androiden rausfindet? Und auch im Film ist ja auch die Frage, das ist zumal die erste Anwendung auf diese neue Generation, kann er es noch rausfinden überhaupt. Genau, und im neuen Film wird das so ein bisschen weitergespannt und das finde ich, diesen Twist haben sie gut gelöst. Es gibt zwischen den beiden Filmen sozusagen ein Ereignis, nämlich ein elektromagnetischer Puls wird auf LA draufgeschossen, ich glaube auch von Replikanten, wenn ich das richtig verstanden habe, und damit werden alle Datenbanken gelöscht, damit werden alle Speicher werden kaputt gemacht und damit weiß halt keiner mehr, wer ist eigentlich Replikant, wer ist es nicht, also alle Informationen, alle Geburtsdaten, alle DNA-Datenbanken, eigentlich das Internet, ne, alles ist erstmal gelöscht sozusagen. Und danach fängst du halt von null an und damit können sich halt auch die Replikanten, die dann schon irgendwo unterwegs waren, sich natürlich auch wieder verstecken. Wobei es ein bisschen dann, na, das sind ja so biologische Roboter dann schon, also man kann sich natürlich fragen, so ein EMP, welche Auswirkungen hat der eigentlich auf so einen Replikanten auch? Also das ist, finde ich, im Film auch noch nicht so richtig,
war nicht laut genug.
So richtig geklärt, aber an sich finde ich diese Idee gut. Weil das
es ist ja so auch diese alte Science-Fiction-Philosophie, wo dann halt einfach gesagt wird, was wäre denn, wenn das und das passiert? Und dann werden halt auch mal Details ausgeblendet, um einfach diese Situation mal zu erschaffen und zu hinterfragen.
Und das erklärt auch so ein bisschen diesen Detective, den es eigentlich in der Zukunft ja vielleicht gar nicht mehr so eigentlich gäbe. Ne? Da hast du ja eh alles eher so Minority Report-mäßig, wird eh schon alles ausgerechnet, wer irgendwie was machen könnte und das ist eh alles bewusst, aber durch diesen Verlust des digitalen Gedächtnisses, ja, das ist ja auch heute immer noch das Thema, ist dieser Detective und dieser Noir-Film, also wo es halt darum geht, ich suche nach irgendwelchen Puzzlestücken und Ding, funktioniert dadurch halt auch in der Zukunft. Und das finde ich ist sehr gut gemacht, aber trotzdem ist die Geschichte insgesamt sehr dünn. Der Film ist sehr lang, 2,5 Stunden. Und ich habe ein Interview in der Süddeutschen mit dem Denis Villeneuve, der das gedreht hat, mit Ridley Scott als Producer im Hintergrund. In dem Interview hat er gesagt, wurde er gefragt, warum er denn keinen Director's Cut sich vom Studio hat geben lassen, ne? die Möglichkeit. Und da hat er gemeint, ach, das bräuchte er gar nicht, weil er durfte den Film eh so machen, wie er wollte. Und ich finde, das merkt man so ein bisschen. Der Film ist einfach für die Story eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde zu lang. Und mir ging es wirklich so, am Ende habe ich so ein bisschen überlegt, na jetzt komm Leute, komm mal zum Schluss. Und das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen für den Film.
Das ist ja beim ersten Teil auch schon so schwierig. Und eigentlich kann man sagen, also wenn man sich den noch angucken will, wenn man sich den ersten angucken will, unbedingt diese Final Cut Version, weil alles andere ist noch verwirrender als der Film sowieso schon.
Also da, genau, beim alten war es ja so, dass viele Versionen auch bestimmte Fragestellungen ganz anders gelöst haben. Und der Film ja fürs Kino damals noch schnell sehr umgeschnitten wurde, weil die Angst war, dass dieser dystopische Film im Kino floppen wird. Hat er ja dann auch. Und dann haben sie am Ende noch eine Szene noch eine alte Szene von Ridley Scott aus Shining hingemacht, die so ein bisschen positiv passt, überhaupt nicht rein, merkt man irgendwie auch.
Ja, stimmt.
Damit das irgendwie ein hollywoodeskeres Ende hat. Ja. Und das hat dann die Version, die man jetzt nur noch findet auch. Ne? Also Ridley Scott hat sich sehr darum bemüht, dass im Prinzip die Leute nur noch diese Final Cut Version gucken. Aber die ist auch sehr lang, die ist auch sehr behäbig, die für so einen Jugendlichen von heute, glaube ich, auch schwer zu gucken. Aber die Story trägt das trotzdem. Also man bleibt dran, es ist spannend. Und beim Neuen finde ich, ist die Story ein bisschen zu wenig, um 2,5 Stunden zu machen.
Also sollen wir reingehen? Oder
wenn ihr Blade Runner geguckt habt und das toll findet, die Geschichte, dann geht rein. Aber erwartet nicht, dass das das irre große, also dass das wirklich nochmal so ein das Gleiche sein würde. Also der alte Blade Runner ist irgendwie besser, auf jeden Fall.
Ja gut, das alte ist sowieso immer besser, ja.
Und wenn ihr mit Blade Runner wenig zu tun habt und den alten schon langweilig findet, dann geht nicht rein, dann werdet ihr nur, dann geht er nach einer halben Stunde ab Ende, denkt ihr drüber nach.
Okay, gut, ja. Aber man kann sehr viel Freude an den Filmen haben.
Genau, ich finde, Harrison Ford hat jetzt endlich mal mich nervt das in allen Filmen, bei Star Wars muss er nochmal sterben und bei Indiana Jones, also wir beides wollen ja über diesen anderen Film gar nicht sprechen, der da noch rauskommt. Ich finde, Harrison Ford passt da nicht mehr so rein. Ich hätte den, glaube ich, fast weggelassen, aber das ist halt eine Hommage an die Alten. Aber mich nervt der inzwischen. Obwohl ich den damals total toll fand. Indiana Jones, Star Wars, Blade Runner, total toller Schauspieler, aber passt nicht mehr so ins 21.
Jahrhundert. Ja, irgendwann ist es halt vorbei, ne?
Genau.
Gut, für uns ist es auch für heute vorbei zumindest. Danke für deine Einschätzung, Achim.
Ja, bitteschön.
Ich werde nächste Woche noch reingehen. Mal gucken, ob wir uns danach streiten. Ja. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr reingeschaltet habt.
Und falls ihr Samstag guckt, gleich nochmal umschalten auf den großen Lego-Marathon-Schnellbau, den wir am Samstag versuchen. Ne, Johannes? Du hast kein Mikrofon wahrscheinlich. Sitzt schon eingeschlafen?
Also, ja, genau. Also wir bauen einen Millennium-Falken, einen Lego-Millennium-Falken mit 7.500 Teilen und versuchen das so schnell wie möglich zu tun.
Der Weltrekord.
Das ist so ein Oschi, wenn er fertig ist. Das ist unfassbar.
Wir glauben, dass wir den Weltrekord erreichen würden, wenn wir, glaube ich, unter 12
Jetzt
Stunden.
Jetzt habe ich ein Mikrofon.
Okay, unter 12 Stunden. Gut.
Also es gibt sind 7.500 Teile und das Modell wiegt 15 Kilo. Und es gibt von.
Die Packung haben wir jetzt nicht.
Da bist du auch dabei.
Es gibt von Tested gibt's ein Zeitraffer-Video, die haben den in 12 Stunden aufgebaut und wir wollen versuchen, das zu unterbieten. Und
ich mache es in 6.
Und werden also eine Waage hinstellen, eine Personenwaage, sodass wir immer so ein bisschen im Blick haben, wie viel Kilo wir noch verbauen müssen und solche Sachen.
Okay, alles klar. Ja, wenn ihr Bock habt, schaut uns zu, schaut einfach mal rein. Das Teil ist auf alle Fälle sehr sehenswert. Ansonsten bis dann, ne? Viel Spaß.
Ciao.
Viel Spaß auch mit der CT, falls ihr habt. Bis dann. Link.